Liebe Gemeinde, ich vermute mal, dass es Ihnen so geht wie mir. Wenn wir so kleine Kinder taufen, das sind das immer berührende, bewegende Momente. Da gehen einem so manche Gedanken durch den Kopf. Dankbarkeit dafür, dass sie da sind, dass Gott ihnen das Leben geschenkt hat. Die Frage, was wohl mal aus ihnen wird, was sie aus ihrem Leben vielleicht mal machen. Und dann natürlich ganz viele gute Wünsche für Sie. Wünsche, die wir Ihnen mit auf den Weg geben wollen. Einer davon ist bestimmt der, dass wir hoffen, dass wir wünschen, dass Sie zu Menschen, zu Persönlichkeiten reifen, die stark sind, die ihren Weg im Leben finden, die sich nicht vom kleinsten Windhauch aus der Bahn werfen lassen. Dass sie sich dazu entwickeln, das sind wir gefragt. Wir als Gesellschaft, Sie als Tauffamilien und natürlich ganz besonders die Taufeltern auch. Stellen Sie sich mal vor, liebe Taufeltern, wenn Ihr Kind in 20 Jahren mal gefragt wird, was ist eigentlich so das Wichtigste, was deine Eltern dir für dein Leben mitgegeben haben? Und Ihr Kind würde dann antworten, Sie haben mir geholfen, zu einer starken Persönlichkeit zu werden. Sie haben mir gezeigt, wie ich richtig von falsch unterscheiden kann, wie ich Entscheidungen treffen kann, was richtig und falsch ist. Von Ihnen habe ich gelernt, im richtigen Augenblick Nein zu sagen und dann aber auch im richtigen Augenblick Ja zu sagen. Sie haben mir gezeigt, was im Leben wirklich zählt und was nicht. Sie haben mich stark gemacht. Ich denke, wenn Ihr Kind so antworten würde, dann hätten Sie bestimmt das Gefühl, ja, wir haben vieles im Leben richtig gemacht. Dass dies gelingt, dafür gibt es eine ganz wichtige Voraussetzung. Ich denke, wir können unsere Kinder nur dann stark machen, wenn wir selber stark sind. Kinder lernen ja am besten durch Nachahmen. Durch Beobachten. Wenn wir selber nicht stark sind, dann können wir sie nur schwer fürs Leben fit machen. Wir können ihnen nur dann helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen, wenn wir selber wissen, was richtig und falsch ist. Wir können ihnen nur dann zeigen, wie das Leben wirklich funktioniert, wenn wir selber wenigstens ansatzweise davon etwas verstanden haben. Wir können ihnen nur dann Selbstbewusstsein und Liebe geben, wenn wir selber wissen, dass wir geliebt sind. Wir können unseren Kindern eben immer nur das geben, was wir selber auch haben. Ich möchte mit Ihnen darüber in den nächsten Minuten ein wenig nachdenken. Und an dieser Stelle lade ich auch alle diejenigen ein, die jetzt vielleicht schon abgeschaltet haben, weil sie denken, wir haben ja keine Kinder, wir sind keine Eltern. Es geht heute Morgen nur um Kindererziehung. Nein, darum geht es nicht, sondern es geht um die Frage, wie werde ich eigentlich zu einer starken Persönlichkeit? Die Bibel gibt uns eine Antwort auf diese Frage, weil Gott uns wie kein anderer kennt. Ich lese den Predigttext für den heutigen Sonntag aus dem Epheserbrief Kapitel 6, die Verse 10 bis 17. In der Lutherbibel überschrieben, die geistliche Waffenrüstung. Zuletzt, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewalten, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. So steht nun fest umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen. Und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Der Herr segne sein Wort an uns. Für den Apostel Paulus ist das Leben wie ein Kampf. Und er gebraucht hier das Bild eines römischen Soldaten, um uns das deutlich zu machen, wie wir diesen Kampf kämpfen können. Vielleicht, liebe Gemeinde, spüren Sie manchmal auch etwas davon, wie wir gegen scheinbar unsichtbare Mächte kämpfen. Da nehmen wir uns vor, zu unseren Kindern freundlich und liebevoll zu sein, aber im nächsten Moment explodieren unsere Emotionen. Wir haben uns selber nicht mehr im Griff, so als wäre da irgendeiner, der uns fernsteuert. Und dann bekommen wir mit, wie wir mit dem Munde Worte formulieren, die tief verletzen. Wie unsere Hände Türen zuschlagen, die Füße uns umdrehen und einfach weggehen lassen. Dabei würden unsere Kinder jetzt uns gerade so nötig brauchen. Und liebe Gemeinde, dieses Szenario ereignet sich ja nicht nur in der Kindererziehung, sondern auch in ganz vielen anderen Bereichen unseres Lebens. Wie wir wollten so gut sein, aber es ist uns nicht gelungen. Jemand anders hat diesen Kampf scheinbar gewonnen. Paulus wird in so einem Augenblick sagen, genau das ist es, was ich meine. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen eine Macht, die nicht möchte, dass es uns gut geht. Die nicht will, dass wir mit anderen, mit uns selber in Frieden leben. Die nicht will, dass wir mit Gott und den anderen Menschen versöhnt leben. Diese Macht ist der Urgrund, warum es Kriege gibt. Warum Menschen sich gegenseitig den Schädel einschlagen. Und warum so viele Kinder heute manchmal wie Dreck behandelt werden. Liebe Gemeinde, egal wie aufgeklärt wir sind, egal wie vernünftig wir sind, wir müssen es zugeben. Das Böse ist real und es steht uns immer wieder wie ein Feind gegenüber. Paulus ist hier sehr realistisch. Aber er sieht auch, dass wir diesen Mächten, diesen Einflüssen eben nicht schutzlos ausgeliefert sind. Er kennt die Dinge, die uns schützen, wie eine Rüstung. Das sind diese Dinge, die uns stark machen. Er redet zum Beispiel vom Schild des Glaubens. Ein Schild ist ja dazu da, mit ihm Schläge abzufangen, die den Körper treffen wollen. Wenn irgendjemand mit einer Keule auf so einen römischen Soldaten zugerannt ist, dann hat er sein Schild hochgehoben und hat den Angriff damit abgefangen. Paulus sagt, der Glaube ist wie ein Schutzschild. Lassen Sie uns zuerst noch mal kurz darüber nachdenken, was Glaube eigentlich ist. Wenn da jemand herkommt und sagt, ich bin ein gläubiger Mensch, dann denken viele, das ist jemand, der gerne fromme Dinge tut. Er betet gern, er liest in der Bibel, geht sonntagmorgens in den Gottesdienst statt zum Autowaschen und ist in der Kirche beim Singen. Oder wir sagen, ein gläubiger Mensch, das ist jemand, der einen bestimmten Standpunkt eingenommen hat. Er ist davon überzeugt, dass ein Gott im Himmel ist, der auch Himmel und Erde geschaffen hat. Dass er in Jesus Christus Mensch geworden ist, um alles das aus dem Weg zu räumen, was zwischen uns und Gott steht. Wer gläubig ist, der ist davon überzeugt. Liebe Gemeinde, das ist alles richtig. Aber es trifft im Grunde genommen noch nicht den Kern dessen, was Glaube ausmacht. Glaube ist nicht nur ein Verhalten. Glaube ist auch nicht nur ein Festhalten an bestimmten Lehren, an bestimmten Überzeugungen. Glaube hat noch eine andere Dimension. Im Glauben geht es vor allem um diese ja eigentlich so unglaubliche Tatsache, dass ich eine persönliche Beziehung zu Gott habe. Dass ich mit Gott per Du bin. Ich bin für ihn keine unbedeutende Nummer irgendwie in der Kirchenbank, sondern ich weiß, ich bin sein geliebtes Kind. Zu glauben bedeutet zuallererst staunend festzustellen, Gott liebt mich. Das ist jetzt vor allem auch ein wertvoller und ich denke wichtiger Gedanke für alle diejenigen, die in ihrem Leben schon viel zu oft solche dummen Sätze gehört haben wie: Eigentlich haben wir dich gar nicht gewollt. Du bist hier unerwünscht. Du bist nicht dazu da, um das Leben zu genießen, sondern du musst funktionieren im Leben. Es ist ein Gedanke für alle die, die selber viel zu oft angeschrien worden sind, die selber viel zu oft in ihrem Leben allein gelassen worden sind. Ich bin mir sicher, dass Gott kein Verständnis dafür hat, warum jemand so etwas zu dir sagt, warum dich jemand so verletzt. Er hat dich gewollt. Du bist ein Wunschkind. Und er hat dich geschaffen, damit du das Leben lebst, das er in dir schon angelegt hat. Der Schöpfer der Welt hat sich in dich verliebt. Jetzt stellen Sie sich einmal vor, liebe Gemeinde, was passiert, wenn wir diese Liebe, die Gott für uns empfindet, wenn die wirklich in der ganzen Tiefe, in der ganzen Stärke uns ergreift, wenn wir das begreifen. Wenn der Satz, Gott liebt mich, nicht nur so eine nett klingende Formulierung ist, sondern wenn das zu einem Lebensgefühl wird. Merken Sie, was das für eine Kraft gibt? Und so, liebe Gemeinde, so wird der Glaube zu einem Schild, das uns stark macht. Was mich stark macht, Glaube. Ich weiß, dass Gott mich liebt. Der zweite Ausrüstungsgegenstand, von dem Paulus spricht, das ist der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Vermutlich kennt jeder von uns solche Augenblicke im Leben, in denen wir verbal oder emotional angegriffen werden. Du bist nicht gut genug für diese Welt. Du willst ein guter Vater, eine gute Mutter sein, aber du bist ja nie da. Natürlich musst du arbeiten, aber deine Kinder brauchen dich. Und wo bist du denn? Wir haben es schon immer gewusst, aus dir wird nie was. Oder du bist eine echte Enttäuschung für mich. Wäre das nicht stark, wenn wir in solchen Augenblicken einen Brustpanzer hätten, der uns vor solchen Schlägen schützt? Der uns hilft, dass wir mit unseren eigenen Fehlern konstruktiv umgehen können. Dass wir uns von ihnen nicht nur verletzen lassen. Paulus nennt diesen Schutz den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Wenn wir hören, dass jemand gerecht ist, dann denken wir an einen Menschen, der sich fair und unparteiisch verhält. Jemand, der als Richter ein faires Urteil fällt. Oder auch an jemanden, der bei Mensch ärger dich spielen nicht die anderen bescheißt. Die Gerechtigkeit Gottes geht in eine ähnliche Richtung. Aber sie meint noch mehr. Wenn jemand in Gottes Augen gerecht ist, dann ist er ein Mensch, der keinerlei Schuld mehr an sich trägt. Der eine völlig weiße Weste hat, egal wie tief man auch in seinem Leben kramt. Man würde nichts Schlechtes mehr bei ihm finden. Und Gott sagt, erst wenn ihr so seid, dann können wir miteinander leben. Ein wahnsinnig hoher Anspruch. Und ich vermute einmal, dass nur sehr wenige von uns davon überzeugt sind, dass wir das schaffen, diesem Anspruch aus eigener Kraft gerecht zu werden. Dazu kennen wir uns selber ja viel zu gut. Aber im Kern unseres christlichen Glaubens geht es genau darum. Jesus Christus hat das für uns übernommen. Er hat alles das, was zwischen uns und Gott steht, auf die Seite geräumt, auf sich genommen und macht uns so zu gerechten Menschen. Das haben wir vorhin den fünf Täuflingen in der Taufe so zugesprochen. Und jetzt überlegen Sie doch mal, was das für Ihren Alltag bedeutet. Denn es stimmt, dass Christus für meine Schuld, für mein Versagen, für meine Fehler gelitten hat, dass er für mich gestorben und auferstanden ist. Dann brauche ich mich nicht mehr von dieser Schuld quälen zu lassen, nicht mehr anklagen zu lassen. weil diese Schuld schon längst bezahlt ist. Ich kann alles selbst anklagen, auch alle Vorwürfe von außen an mir abprallen lassen, so als ob ich einen Brustpanzer anhätte. Das heißt natürlich nicht, dass ich meine Fehler, dass ich meine Macken einfach ignoriere und so weitermache. Ganz bestimmt nicht. Wenn ich meine Familie vernachlässige, weil ich zu viel arbeite, dann sollte ich versuchen, daran etwas zu ändern. Wenn ich andere Menschen nur noch anschreie, dann sollte ich mich einmal fragen, an was das wohl liegt. Aber ich muss mich nicht mehr für meine Schuld, für mein Versagen anklagen lassen. Die Zeit ist vorbei, dass ich dafür leide, weil das nämlich schon ein anderer für mich getan hat. Diese Dinge haben nicht mehr das Recht, mich fertig zu machen. Und das ist es, was mir Kraft gibt, was mich stark macht. Gerechtigkeit. Ich weiß, dass Gott mich annimmt, wie ich bin. Und dann ist da noch die Rede vom Helm des Heils. Ich denke, dass es hier um den Schutz gegen Ängste geht. Psychologen haben herausgefunden, dass in jeder Angst, die in unserem Leben irgendwo auftaucht, immer auch die Angst vor der eigenen Endlichkeit, die Angst vor dem Sterben steckt. Wenn wir Angst haben, unsere Arbeit zu verlieren, dann ist das nicht bloß die Angst davor, in Zukunft vielleicht weniger Geld auf dem Konto zu haben, sondern in uns schwingt auch die Angst mit, nicht mehr genug zum Leben zu haben, zu sterben. Klingt ziemlich verrückt, aber da scheint wohl etwas dran zu sein. Nur ein kleines Beispiel aus unserer Sprache. Wenn jemand Angst davor hat, arbeitslos zu werden oder Insolvenz anmelden zu müssen, dann sagen wir, ich habe Existenzangst. Ich habe Angst davor, meine Existenz, mein Leben zu verlieren. Wenn wir nicht wissen, wo unsere Kinder abgeblieben sind, dann haben wir nicht bloß Angst davor, dass sie zu spät zum Abendessen oder zum Sandmännchen kommen, sondern wir haben Angst davor, dass ihnen etwas zugestoßen sein könnte. Wir haben unterbewusst Angst davor, dass sie sterben könnten. Gehen Sie doch einmal die Situationen in Ihrem Leben durch, in denen Sie Angst hatten. Wie oft hat da bewusst oder unbewusst tatsächlich Angst vor dem Sterben mitgeschwungen? Und wie wäre es jetzt, diese Angst zu verlieren? Wie wäre es, wenn wir sagen könnten, wenn ich jetzt sterben würde, dann wäre das sicher mit Trauer und mit Schmerz verbunden. Aber ich weiß, dass mein Leben dann in der Gegenwart Gottes weitergeht. Und das wird ein Leben sein, das an Schönheit und an Qualität nicht zu überbieten ist. Ich weiß, dass ich nicht tiefer fallen kann. Ich weiß, dass ich tief fallen kann. Aber Gott wird mich auffangen. Ich weiß, dass ich tief fallen kann, aber Gott wird mich auffangen. Liebe Gemeinde, wie wäre das, wenn das nicht nur ein schöner Satz in der Predigt wäre, sondern für dich und für mich zum Lebensgefühl werden würde? Das würde uns stark machen, oder? Wenn Paulus sagt, setzt den Helm des Heils auf, dann meint er, nehmt das für euch in Anspruch, was Jesus getan hat. Nehmt es für euch an, dass er den Weg für euch zu Gott wirklich frei gemacht hat. Vertraut ihm, dass er tatsächlich der Weg zum Vater ist und lasst diesen Gedanken nicht mehr los. Haltet ihn fest. Was mich stark macht, Heil. Ich weiß, dass ich keine Angst mehr vor dem Tod haben muss, weil ich bei Gott eine ewige Zukunft habe. Ich kürze an dieser Stelle etwas ab. Es geht noch um den Gürtel der Wahrheit als weiterer Ausrüstungsgegenstand. Mit Hilfe des Gürtels hat ein römischer Soldat während des Kampfes sein Gewand hochgebunden, damit er genug Beinfreiheit hatte, damit er beweglich war, sich schnell bewegen konnte. Paulus meint hiermit, wer die Wahrheit kennt, der ist beweglich. Wir leben heute in einer Zeit, in der viele Lebenskonzepte einfach so nebeneinander stehen. Wir haben scheinbar unendliche Wahlmöglichkeiten. Berufswahl, Partnerwahl, Freizeitgestaltung, gendermäßige Wahl des eigenen Geschlechts bis hin zu religiösen Fragen. Was ist eigentlich richtig und was ist gut für uns? Darum geht es bei der Wahrheit. Wahrheit ist die Antwort auf die Frage, wie funktioniert das Leben und wie lebe ich in Einklang mit der Wirklichkeit? Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und er will uns damit helfen, dieses Leben zu gestalten, zu erkennen, wie das Leben wirklich funktioniert. Es geht noch um das Schwert des Wortes Gottes. Das ist so ein weiterer Ausrüstungsgegenstand. Dort die Antworten zu finden auf meine Lebensfragen. Und es geht noch um die Stiefel an den Füßen, um die gute Nachricht weiterzusagen. Und das heißt, für andere einzutreten, damit sie stark werden können. Wie macht man das? Den Helm des Heils aufzusetzen, das Schild des Glaubens hochzuhalten. Wie trägt man den Panzer der Gerechtigkeit? Dings hat ganz viel mit Vertrauen zu tun. Damit, dass ich Gott vertraue. Anstatt ständig zu denken, dass er es doch nicht gut mit mir meint und ständig nach Argumenten zu suchen, dass es Gott überhaupt nicht gibt. Jesus hat mal gesagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, dann könnt ihr nicht ins Reich Gottes kommen. Wir haben es vorhin gehört in der Schriftlesung zur Taufe. Er sagt damit nicht, dass wir kindisch werden sollen, sondern weil Kinder etwas haben, was wir Erwachsene im Laufe der Jahre wohl verloren haben. Sie tragen ein kindliches Vertrauen in sich. Und darum geht es. Wir müssen Gott nichts beweisen. Wir müssen nichts leisten. Das Einzige, was wir tun müssen, ist ihm zu vertrauen. Amen.